Aber jetzt hast du natürlich wieder ein bisschen was vorweggenommen. Aber kein Problem. Ich würde gerne noch beten. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich echt über jeden Einzelnen und ich denke, wir haben jetzt eine gute Zeit miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr, und ich gebe dir jetzt einfach ja, die ganze Zeit der Predigt in deine Hand von Sage, Rede und Höre, Herr, ja, dass dein Heiliger Geist jetzt regiert in unsere Herzen. Und Amen. Gut. Also das Senfkorn, das war einer der Texte, wo mich da zu dem Thema bewogen hat, aber nur einer der Texte. Und zwar geht es um das Reich, um Gottes Reich. Manche beten das öfters, bei uns wird es nicht ganz so oft gebetet, im Vaterunser kommt es ja vor, dein Reich komme. Und also es scheint was ganz Zentrales zu sein. Und wie es bei so großen Begriffen oft ist, finde ich zumindest, die verwendet man ganz oft, du hast es vorher auch verwendet, hast gesagt, dann bauen wir irgendwie das Reich Gottes, wollen wir gemeinsam bauen, sagt man ganz oft. Aber was bedeutet das eigentlich? Was ist denn Gottes Reich? Was ist es für dich, was ist es für mich? Und dann merke ich, ich habe zwar Vorstellungen davon, aber das muss nicht wirklich dem entsprechen, was Jesus meint. Ganz einfach gesprochen ist Gottes Reich erstmal die Königsherrschaft, das ist der Begriff, der dahinter steckt. Königsherrschaft, also da regiert, Gott regiert in irgendeiner Form. Das scheint ziemlich eindeutig, jetzt wisst ihr, was Gottes Reich ist und wir gehen nach Hause, aber so einfach ist es nicht. Schwieriger ist es nämlich, wie sich das zeigt, dass er regiert. Wie regiert er? Was ist Gottes Reich? Kannst du eigentlich erst beantworten, wenn du auch weißt, wie geht es vonstatten in Gottes Reich. Und da wird es schon deutlich schwieriger. Und Jesus predigt, seine erste Predigt, die zentrale Predigt eigentlich, wo es auf eine Überschrift hatte, ich denke nicht, dass er nur den Satz gesagt hat, aber wo wahrscheinlich die Evangelisten es zusammengefasst haben, heißt, und er ging und predigte das Reich Gottes. Das ist eigentlich das, was Jesus gemacht hat. Er hat Reich Gottes gepredigt. Und wenn er das predigt, und wir haben eins, ist das Gleichnis vom Senfkorn, er nimmt ganz viele Gleichnisse, dann heißt es für mich, es ist irgendwie nicht so selbsterklärend. Wir haben vielleicht unsere Vorstellungen, wie Regierung aussieht. Und die legst du dann da rein, könnte sein. Gott regiert, du erlebst die Angela Merkel, du erlebst die Regierung hier. Und für viele haben da so einen politischen Frust vielleicht auch, die sagen, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Oder denen geht es nur um Macht. Und die Gefahr ist natürlich, wenn man so einen Begriff von Regierung hat, dass man das dann auch auf Gott legt. Und dann denkt der da oben, macht eh was er will, der regiert so. Das, ob das dann so ist, auch bei unseren Politikern, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist so die Vorstellung, die man vielleicht dann auch von Regierer haben kann. Also ich denke, es lohnt sich, da mal reinzugucken, was Gottes Reich ist, aus der Bibel her verstanden. Und wenn ich euch gesagt habe, dass es so ein zentrales Thema ist, dann ist auch klar, dass das mit einer Predigt nicht abdeckt ist. Da kannst du die ganze Rede Jesu nehmen. Es sind nur Aspekte und Bruchstücke, die mir jetzt einfach für heute wichtig geworden sind. Ein Punkt, Reich Gottes hat mit dem Übernatürlichen zu tun. Mit dem, was wir uns nicht erklären können. Jesus sagt einmal, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus hat Wunder getan, nicht nur Dämonen austrieben, böse Geister sind verschwunden, sondern er hat auch Kranke geheilt. Dinge, wo man sich jetzt erstmal nicht so erklären konnte. Er hat Brot vermehrt, das 5000 essen konnten. Das waren echte Wunder. Da wussten die Leute, hey, das ist doch was, was man sich nicht erklären kann. Und oft ist ja dann auch die Brücke, was man sich nicht erklären kann, muss Gott sein. Also das Übernatürliche hat mit Gottes Reich zu tun und das sagt Jesus auch. Wenn ich mit dem Finger Gottes, das heißt mit dem Heiligen Geist, wenn ich mit ihm Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes da. Und Jesus selber ist der Messias, das ist der Gesalbte. Wir haben gesagt, es geht um Königherrschaft, das ist quasi der König, derjenige, der gesalbt ist. David wurde auch gesalbt, das ist eigentlich der Messias. Aber der Messias ist der König, der bleibt und auch das Volk dann komplett erretten sollte. Das ist dann nochmal ein bisschen anders wie die Könige, die Gott sonst eingesetzt hatte. Aber auf jeden Fall hat es dann auch mit dem Reich zu tun, das, was der Messias charakterisiert. Johannes der Täufer hat ihn als den Messias erkannt und kam dann in eine Krise, wo er im Gefängnis war und so weiter und war sich dann unsicher geworden, ist das überhaupt der Messias? Vielleicht, weil es ihm jetzt plötzlich so dreckig geht, obwohl der Messias da ist. Auf jeden Fall war dort die Antwort von Jesus ein altes Prophetenwort eigentlich, wo in Jesaja steht, da heißt, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Also das, was ihn seine messianische Tätigkeit, die das Königreich ausgemacht hat, sind eben diese Wunderheilungen. Das sagt er in Matthäus 11, 5. Ich fand es aber interessant, wie das weiterging. Also er hat Wunder getan und Wunder sind Zeichen des Reiches Gottes. Aber nur ein paar Zeilen später im Matthäus-Evangelium heißt es, dass Jesus über diese Städte, wo so viele Wunder passiert sind, geschumpfe hat, weil sie keine Buße getan haben. Da heißt es, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Da kommt ein ganz anderer Aspekt noch mit rein. Die Wunder allein, wo Gottes Reich zeigen könnten, reichen Jesus nicht aus. Ihm ist das Ziel des Reich Gottes, ist Buße, heißt es da. Ist auch wieder so ein großer Begriff. Wenn ich es für mich erklären müsste, dann heißt es, ich lass mich verändern von Gott. Das ist für mich Buße. Ich lass mich verändern von Gott. Und das scheint eine ganz zentrale Rolle im Reich Gottes zu spielen. Und ich habe euch schon gesagt, dass zusammengefasst die Botschaft Jesu eigentlich war, dass er das Reich Gottes verkündigt hatte. Aber das geht noch weiter. Er hat nicht nur das Reich Gottes verkündet, sondern er hat eben auch die persönliche Lebensveränderung verkündet. In einem Atemzug heißt es da. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, das steht in Matthäus, Markus und in Lukas, alle Evangelien, tut Buße, das ist das Erste. Und denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Reich Gottes und Buße gehört unmittelbar zusammen für Jesus. Und deshalb bringen die größten Wunder nichts, die er tut, wenn Leute nicht sich von ihm verändern lassen. Und das sich von ihm verändern lassen, das gehört eben zum Reich Gottes dazu. Das heißt, wenn ich sage hier, lass ich mich verändern, dann merkt man schon, es gibt so komische Vorstellungen auch von Buße. Dass man so denkt, man muss jetzt erst auf Knie vor Jesus niederfallen und was weiß ich, 100 Ave Maria beten oder keine Ahnung was. Das ist nicht Buße. Sondern Buße heißt, ich lasse mich verändern von dem, was Jesus sagt. Und zwar mich. Nicht die anderen, nicht mein Umfeld, sondern mich ganz persönlich. Das geht meine Persönlichkeit an. Meine Prägung. Das, was ich auch letztlich nicht verändern kann. Weil das steckt da auch drin, das Evangelium, das geht da nämlich noch weiter, dass man ans Evangelium glaubt, das ist die Siegesbotschaft. Das heißt, ich brauche Erlösung. Ich kann gar nicht Buße tun, ich kann gar nicht mich selber so verändern, sondern ich brauche jemanden, der mich verändert. Das ist eigentlich das Evangelium. Und wenn das Evangelium heißt Siegesbotschaft, das gehört auch zum Reich Gottes dazu. Früher wurde das ausgesprochen über einen Herrscher, der ein anderes Volk besiegt hat. Das war es eigentlich die gute Botschaft, das Evangelium. Das war für die, die gewonnen haben, eine gute Botschaft, für die, die Niederlage hatten, keine. Aber das war das Evangelium. Die Boten, die sind rausgegangen und haben das verkündet. Ihr habt eigentlich schon gewonnen. Der große Krieg ist schon gewonnen. Hier an der Front kämpft er vielleicht noch, aber der große Krieg ist schon gewonnen. Und dann wussten sie, der Krieg ist beendet. Es gibt eine Siegermacht. Und das heißt, wenn Jesus derjenige ist, der Messias ist, der unser Erlöser ist, dann führt er zu dieser Veränderung. Dann führt er dazu, dass er mein Ego besiegt, dass er meine Prägungen umprägt, dass er mich verändert in der Beziehung zu ihm. Also wer wirklich Gottes Reich erleben will, wer erleben will, dass er regiert, der kommt nicht drum rum, sich selber verändern zu lassen. Und Wunder allein bringen gar nichts, sagt Jesus. Und ich habe es jetzt auch, wir haben jetzt auch durch die Freizeit immer wieder auch Zeugnisse gehabt von Heilungs, Erlebnisse und ich finde das richtig toll, weil das zeigt Gottes Kraft und Gottes Wirklichkeit. Aber ich merke auch, dass das gar nicht unbedingt dazu führt, dass Leute sich bekehren. Sondern viele nehmen es auch hin. Jetzt ist es besser. Schön. An einer Stelle sagt Jesus zu den Pharisäern, die haben ihn gefragt, wann baust du denn dein Reich? Und dann sagt er diesen interessanten Spruch: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und dieses mitten unter euch kann man sogar sagen, ist inwendig in euch. Ich glaube, was er mit einfachen Worten sagt, ich habe es mal mit dem Bild hier versucht zu illustrieren. Manche denken, da ist Gottes Reich, da ist die super Gemeinde, da passieren die Wunder, da ist es doch. Und alles andere, dort ist es dann nicht. Und genau das sagt das Wort ja nicht. Er sagt, nee, darum geht's nicht. Es werden vielleicht Leute sagen, siehe hier, siehe dort, aber das ist nicht Gottes Reich. Sondern es hat mit dir zu tun, sage ich es mal mit ganz einfachen Worten. Es hat mit dir zu tun. Und selbst kann man sicherlich auch so interpretieren, dass man sagt, es geht um Jesus, weil er steht mitten unter ihnen. Aber selbst wenn man es mal so bildlich sich vorstellt, da steht Jesus, der Repräsentant des Reiches Gottes, dann entscheidet meine persönliche Beziehung zu ihm, ob ich das wahrnehme oder nicht. Es hat mit mir zu tun. Inwendig in euch, das ist das Ziel. Nicht das, dass es irgendwelche super Orte gibt, wo man was Tolles erlebt. Weder hier noch da, das heißt auch, dass das Drumherum unseres Lebens nicht auf Gottes Reich zeigt. Er sagt, man kann es nicht beobachten. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft, gerade für diejenigen, die von uns vielleicht in Lebenssituationen oder Umständen sind, die alles andere wie die Handschrift Gottes zu tragen scheinen. Es können schwierige familiäre Situationen sein, es kann beruflich total daneben gehen, es kann die Welt um einen herum zusammenbrechen, man kann Anfeindung erleben, alles Mögliche kannst du erleben. Das Drumherum zeigt nicht Gottes Reich, sagt Jesus. Nicht hier oder da. Von dem kannst du nicht Rückschlüsse ziehen. Auf deine Beziehung zu Jesus kannst du nicht Rückschlüsse ziehen und auch nicht auf Gottes Reich. Ich denke, es geht wirklich um das eigene Verhältnis zu Gott. Im Johannes 1,5 heißt es, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht ergriffen. Das wird über Jesus gesagt. Das ist auch nicht die Rede davon, dass um ihn herum alles toll war, sondern er selber ist das Licht. Und ich glaube, das ist die Botschaft auch von Gottes Reich. Da, wo ich meine Beziehung mit Jesus pflege, da werde ich zum Licht für mein Umfeld, gerade da, wo alles um mich herum dunkel ist. Mir hat mal einer ein prophetisches Wort gesagt, das fand ich zuerst nicht so angenehm, weil ich dann gedacht habe, dass so viele Leute um mich herum Probleme haben, da ist meine Aufgabe, ich hätte Rettungsring quasi. Ich soll mich daran nicht stören. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, was Jesus eigentlich tut. Er ist mitten in der Dunkelheit. Er ist nicht da, wo es schön glänzt und wo man sich schön beten kann, sondern er ist da, wo es brennt. Und er kann dort sein, und das ist das Evangelium für jeden, der Jesus nachfolgt, die Dunkelheit hat das Licht nicht ergriffen. Das heißt, die Dunkelheit hat keinen Einfluss auf die Gottesbeziehung. Kann nicht das Tolle, was du mit Gott erlebst, kaputt machen. Sondern du bist mit Jesus gesichert und unterwegs in seiner Liebe. Und alles, was lieblos um dich herum ist, soll dieser Liebe nicht schaden können. Ich denke, es gibt einen Unterschied, ob du auch im Weltlichen, ob du ein Bürger bist, ein Staatsbürger von diesem Land, in dem du lebst, ob du dazugehörst, ob du beteiligt bist letztlich an der Regierung, das, was vielen von uns vielleicht schwerfällt, aber wir sind beteiligt, zumindest in Deutschland, wir können nicht wählen, wir können unsere Stimme laut werden lassen und es wird nicht manipuliert oder irgendwas. Du kannst dich beteiligen, das ist Staatsbürgertum. Und so ist es bei Jesus auch. Er gibt uns Beteiligung an seinem Reich. Wir gehören dazu, wenn wir es zulassen, wenn wir nicht nur geistlicher Tourismus betreiben, indem wir von einer Konferenz zur anderen gehen und uns irgendwie eine geistliche Salbung holen und dann vielleicht auch in dieses Denken kommen, hier und dort ist es toll. Und man kommt zwangsläufig in so eine Beobachterrolle rein. Und Jesus sagt, du kannst es nicht beobachten. Das entspricht nicht Gottes Reich. Sondern das, was Gottes Reich entspricht, ist eigentlich, dass du selber Teil dessen bist. Dass du nicht beobachtest und sagst, das und das könnte man alles besser machen, das und das müsste alles mehr werden. Und selber bist du unbeteiligt, weil das ist die Rolle vom Beobachter. Ich bin zum Beispiel sehr Eishockey interessiert. Bin da auch ein Stück Fan, kann man sagen. Guck mir die Spiele an von meiner Mannschaft und stand noch kein einziges Mal, also auf dem Eis stand ich schon wackelig, aber ohne Schläger, ohne Puck. Habe noch kein einziges Mal einen Schläger in der Hand gehabt. Aber ich merke doch auch dann, weil ich oft Spiele angucke, wie ich dann denke, ah, das hätte jetzt also unmöglich, die Taktik oder wie der jetzt spielt und so weiter. Da kommt man schnell in so eine Rolle rein. Jesus will, dass wir auf dem Spielfeld stehen. Dass wir nicht sagen, was alles besser sein könnte, sondern dass wir es besser machen durch ihn. Und das ist das Licht, das scheint. Nicht das, dass wir irgendwie Licht suchen überall, sondern dass wir entdecken, er gibt uns Anteil an seinem Reich. Es soll inwendig in uns sein, durch seinen Geist. Die Frage ist, wie will mich Jesus oder Gottes Reich verändern? Das ist ja die interessante Frage. Weil daran kann man auch unterschiedliche Auffassungen haben. Und interessant ist, was Jesus sagt da dazu. Der erste Punkt ist nämlich, Freude und Lust an Gott verändert mein Verhalten. Das sagt Jesus über sein Reich. Er bringt ein Beispiel vom Schatz im Acker, wo jemand entdeckt und vor Begeisterung verkauft er alles, was er hat und kauft diesen Acker, weil er den Schatz haben will. Er lässt alles los, was er hat, nicht weil ihm jemand gesagt hat, du musst jetzt alles loslassen und dann bekommst du irgendwas, sondern umgekehrt, weil er den Schatz entdeckt hat, wird er plötzlich bereit, Dinge zu ändern. Und loszulassen, Prioritäten neu zu setzen. Das ist Reich Gottes. Das Entdecken seines Schatzes, dass es wertvoll ist, dass es wertvoller ist wie alles andere auf der Welt. Das ist Reich Gottes. Und das verändert. Hans-Joachim Eckstein, das ist ein Theologieprofessor in Tübingen. Ich finde, der ist echt sehr durchdacht und hat trotzdem Boden im Glauben verwurzelt. Der hat über dem Gleichnis mal gesagt, solange ich meinen Glauben als Verlust erlebe, habe ich den Schatz noch nicht entdeckt. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit dran. Und ich sage nicht, dass ich nicht manchmal mein Glaube oder meine Nachfolge als Verlust erlebe. Das kann durchaus sein. Du hast auch Anfechtungen und Dinge, die auf dich zukommen. Es ist nicht immer toll und du kommst auch manchmal in so eine Denke rein. Aber wenn ich mich darauf besinne, weshalb ich das eigentlich gemacht habe, wie ich zum Glauben gekommen bin, dann weiß ich, das ist die große Liebe Jesu zu mir. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dann stellt sich das auch wieder ein, dass ich Freude und Lust an Gott kriege und dass sich die Prioritäten wieder richtig formieren. Und von dem her, glaube ich, ist da immer was dran. Wenn es nur noch Verlust wird, dann stimmt was nicht. Entweder hat der Teufel in dir ein bisschen was rumdreht und du weißt es eigentlich, oder du hast es wirklich noch nie entdeckt, was Gottes Reich ist und bist Jesus noch nie begegnet. In seiner Liebe. Also Freude und Lust verändert unser Verhalten. Und das geht voran. Nicht das, dass du erst dich verändern musst und dann, sondern indem du Gottes Liebe begegnest, indem du seiner Kostbarkeit begegnest, wirst du Prioritäten anders setzen. Dann verändert er meine Sichtweise. Kleines wird groß und Großes wird klein, habe ich es mal überschrieben. Johannes der Täufer war eigentlich der Bußprediger, also der diese Lebensveränderung predigt hat. Und über den wird gesagt, auch im Prophetenwort, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg dem Herrn, ebnet die Steppe, eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Also da verdrehen sich Perspektive. Dinge, die vielleicht weltlich gesehen erstrebenswert und hoch waren, ist plötzlich vielleicht nicht mehr für dich. Und es wird plötzlich klein. Und andere Dinge, die am Anfang klein und ja, vernachlässigbar werden, werden dir vielleicht plötzlich ganz wichtig. Vielleicht wird dir plötzlich wichtig, dass du Kontakt hast zu deinen Nachbarn, dass sie dir nicht egal sind. Und davor warst du vielleicht so mit Arbeit zu, dass du an ihnen vorbeilebst, weil das ist wichtig. Und das wird dir jeder auch in unserer Gesellschaft sagen, dass es wichtig ist, erstmal sich selbst gut zu versorgen, Karriere zu machen und so weiter. Aber die Stimme Gottes ist vielleicht eine ganz andere. Ich fand es interessant, neulich habe ich Markus Lanz anguckt, die Fernsehsendung, manchmal gucke ich das, und da war der Thomas Mittelhof zu Gast. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, der genannt auch Big T, war Topmanager Deutschlands und Chef von Medienriesen Bertelsmann und Vorstandsvorsitzenden von der Karstadt-Mutterkonzern Arcandor. Und der ist gescheitert in seiner Karriere, weil er wohl ein bisschen krumme Dinge gedreht hat, zumindest wurde er verurteilt wegen Untreue und Steuerhinterziehung. Und der hat ein Buch geschrieben, wo heißt Schuldig. Der hat die Zeit seiner, wo er dann im Knast war, und er wurde dann auch Freigänger, da hat er in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet. Das hat er so ein bisschen erlebt wie eine Bekehrung oder Buße, Umkehr. Das hat bei ihm ganz viel geändert. Und er hat interessanterweise auch gesagt, seine Beziehung zu Gott wurde wieder ganz neu dadurch. Also der bekennt auch Gott zumindest. Und eine Begebenheit, die fand ich witzig, die er erzählt hat. Er meint, dieses Fahrradfahren zu dieser Behindertenwerkstatt, dass ihm das die Augen geöffnet hat, weil er das erste Mal Vogelzwitschern gehört hat. Der war so in dem Flow, in dieser Verantwortung und in dem, was der alles gemacht hat. Und wenn der sagt, Topmanager, der war wirklich mit der Größe der Welt zusammen. Er hat eine Begebenheit gesagt von dieser Hybris, wie er selber sagt, von dem, wo er drüber rausgelebt hat, weil er dachte, er ist der Nabel der Welt, wie er beim Wirtschaftsforum der Angela Merkel vorausgelaufen ist, bis sie dann gesagt hat, ob es ihn eigentlich nicht stört, dass er vor der Bundeskanzlerin Deutschlands läuft, und er hat da nicht mehr drauf reagiert, weil für ihn war das okay so. Und so hat er gemerkt, dass da mal einiges bei ihm im Leben falsch getaktet war und er eigentlich am Leben vorbeigelebt hat. Aus dieser Haft, aus diesem Tiefpunkt heraus. Und das zeigt auch wieder, dass diese Buße und diese Bekehrung nicht immer so wunderbar herkommt. Das ist eigentlich die größte Katastrophe, wenn jemand ins Gefängnis muss. Aber wenn das da dazu führt, dass man wieder Erdung kriegt, das Leben wieder leben kann und lebenswert sieht, dann ist es genau in Gottes Sinn. Und auch die Freude an seiner Schöpfung und das, was er beschreibt, das ist voll in Gottes Sinn. Weil er hat die Schöpfung nicht nur für sich gemacht, sondern er will auch, dass wir sie genießen, so wie er alles anguckt hat und gesagt hat, gut ist es, sehr gut ist es. Dieses sehr gut dürfen wir auch erleben. Und jetzt kommt dieses Beispiel von diesem, wo der Philipp schon gesagt hat, vom Senfkorn letztlich. Das wurde mir auch so ein Bild. Jesus sagt, das ist das Reich Gottes, das ist wie ein Senfkorn, das in die Erde gelegt wird und dann hochwächst, und dann können sogar die Vögel da drin in dieser Pflanze nisten, und es überragt alle andere Pflanzen. Da wird auch Kleines, wird plötzlich groß. Und der Beginn, der ist unscheinbar. Das wurde mir wichtig. Was ist denn deine Vorstellung von Reich Gottes? Wir haben am Anfang gehört, dieses Übernatürliche und dieses Gewaltige, da ist man gleich in der Nähe vom Reich Gottes, da ist ja Macht dahinter und alles. Aber bist du es auch in den Situationen, wo du nur Dreck siehst, nur Erde siehst? Was ist, wenn Jesus genau da dieses Samenkorn reinfallen lässt, wo echte Veränderung bringt? Was ist, wenn dieses, was dir vielleicht voll klein vorkommt, unscheinbar, oder wo du sagst, da ist Gott nicht, was ist, wenn das der Nährboden ist dessen, dass diese Pflanze wirklich zu wachsen beginnt in dir und verwurzelt ist in dir und nicht nur um dich herum stattfindet? Interessant ist in diesem Bild auch, in welche Richtung das Wachstum vom Reich Gottes geht. Das Samenkorn, das Senfkorn wächst von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Und das ist Reich Gottes, wie es Jesus gelegt hat. Es fängt bei dir an, bei deiner Unvollkommenheit, bei dem, wo du, bei deinem Unwissen, bei dem allem, was wir noch nicht gecheckt haben von Jesus, da fängt er an, sein Reich zu bauen und sich zu verwurzeln. Und es wird größer. Und noch ein Bild steckt da mit drin. das wächst über dieses Senfkorn hinaus. Reich Gottes ist so veranlagt, dass es über dich hinaus wächst. Und da muss ich ehrlich sagen, da frage ich mich, dann will ich das? Manche Dinge will ich gern selber im Griff haben. Bin ich bereit, dass es über mich heraus wächst? Dass andere Leute plötzlich da drin nistet in dem, was ich gemacht, was ich durch Jesus vollbracht habe. Bin ich da dazu bereit? Ich glaube, wenn du Reich Gottes leben willst, dann wird Jesus dazu führen, dass du mehr und mehr dazu bereit bist, auch loszulassen, Dinge über dich hinauswachsen zu lassen, dass andere Platz findet und nicht alles nur selber für dich zu behalten. Und das Schöne ist auch, dass dieses Saatkorn der Veränderung, wo Jesus in uns gibt, wo er uns verändert, dass das dazu führt, dass plötzlich andere auch zu uns kommen. Also dass wir uns nicht überlegen müssen, wie erreichen wir jetzt irgendwie mit Druck andere Leute, sondern dass es ein Wachstumsgeschehen ist, wo er durch dieses Samenkorn entstehen lässt, dass plötzlich Leute auf uns zukommen und Situationen geschehen, wo wir für andere Licht sein dürfen und Reich Gottes in andere wiederum sehen dürfen. Der ganze Prozess ist eine Veränderung durch Liebe, letztlich. Das heißt, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das kann man jetzt natürlich so oder so verstehen. Man kann jetzt sagen, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, wo er halt so lieb hat. Aber ich glaube, was da mitschwingt, ist eigentlich das, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, der Liebe durch und durch ist, in das Reich seiner Liebe. In das Reich, wo die Liebe zum Sohn zu uns überfließt. Darin hat er uns reinversetzt, sagt der Text. Und hier heißt es, er hat uns gerettet. Das heißt, da ist eine Veränderung. Da ist eine Veränderung da. Er hat uns gerettet und Jesus sitzt dann auf dem Thron. Und nicht nur mir persönlich. Und ich glaube, das dann wirklich zu leben, das ist eben mehr Prozess wie Entscheidung. So erlebe ich zumindest. Die erste Entscheidung ist wirklich zu erkennen, ich brauche Jesus in meinem Leben und ich will das erleben, ich will diese Liebe erleben, ich will Reich Gottes in mir erleben, in mir wachsen sehen. Das ist die erste Entscheidung, ihm wirklich zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, sitzt du auf dem Thron. Eine ganz wichtige Entscheidung, aber das ist die erste Entscheidung, das ist der Anfang. Und ich persönlich glaube, dass Buße oder Bekehrung oder Umkehr eigentlich ein lebenslanger Prozess ist, wo wir uns dann mehr und mehr verändern lassen und wo wir immer wieder auch neu Jesus unseren Thron geben müssen oder uns vielleicht dabei erwischen, wie wir uns wieder vor ihm gesetzt haben oder wie der Mittelhof mit Angela Merkel plötzlich vor ihm herlaufen, bis er vielleicht sagt, findest du es eigentlich richtig, dass du vor mir läufst? Und vielleicht denkt mir dann, nee, er hat eigentlich recht, ich will es eigentlich anders. Und dann dürfen wir das auch annehmen. Genau. Ein Text noch in Galater 5, 6 heißt es, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Also da zeigt sich das, dass wirklich in Jesus, in seinem Reich, tatkräftige Liebe eigentlich eine Kraft hat und nichts anderes, dass das die Veränderung ist, die bei ihm stattfindet. Liebe. Und zwar nicht Liebe als Wort und moralisches, romantisches Gefühl irgendwie, sondern Liebe, die uns bewegt, andere Liebe zu lassen, andere zu lieben. Er sagt an einer anderen Stelle, sagt Paulus, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Jetzt könnte man denken, da geht es ihm vielleicht jetzt nur um das Übernatürliche, ist es aber gar nicht, wenn man den Kontext anguckt. Das steht in 1. Korinther 4, 20. Ich sage es mal mit meinen Worten, da heißt es, es geht nicht um die Theorie, es geht um die Praxis im Reich Gottes. Und der Kontext ist, dass er zu den Korinther sagt, ihr habt viele Zuchtmeister im Herrn. Viele, die eben so die Beobachterrolle haben und sagen, das müsst ihr besser machen und das. Aber nur wenige Väter in Christus. Und Vater sein in Christus heißt eben, ich habe eine Liebesbeziehung zu den Menschen, denen ich begleite. Ich sage nicht nur über ihr Leben, was ich gehe sogar selber voran und zeige es ihnen, wie man es anders machen kann. Weil so lernen Kinder am besten, indem man es selber vormacht, positiv. Und ich muss erschreckenderweise feststellen, dass ich auch das gerade feststelle, wie stark das Vorbild ist bei der negativen Sache. Wenn mir ein Schimpfwort rausbricht und meine Kinder gleich hinterher, was soll ich dann sagen? Ja, sagt man aber nicht, stimmt. Aber dann muss ich es selber besser machen. Und dann lernen sie es auch. Die Entscheidung, vor der wir stehen, ist wirklich die, wer sitzt auf dem Thron letztlich? Wer sitzt auf deinem Thron? Darf Jesus drauf sitzen? Hast du ihm sein Leben gegeben? Viele von uns haben das. Wo sind die Bereiche, wo du ihn neu draufsetzen lassen willst? Wo sind die Bereiche, wo du vielleicht nur um das Drumherum geguckt hast und weniger auf das, dass es inwendig in dir ist, das Reich Gottes, dass kein Mensch um dich herum irgendwas dafür kann für das, was dein Wachstum in Jesus, sondern dass das deine Ausrichtung zu ihm ist, die dich Licht werden lässt in Finsternis. Dass es nicht das Schimpfen auf der Finsternis ist, das dich Licht werden lässt, sondern dass es das ist, was Jesus in dich legt, trotz allem, was vielleicht chaotisch ist. Und vielleicht ist es auch das, dass wir neu einfach an vieler Stelle auch Jesus auf den Thron sitzen, auf unseren Thron sitzen lassen. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Reich gepredigt hast, dein Reich. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass es nahe ist, Herr, dass es nahbar ist, dass es nicht weit weg ist, dass es in uns beginnt, Herr, weil du es so möchtest. Danke für deinen Heiligen Geist, den du in uns legst, in der Beziehung zu dir. Danke, dass du uns wachsen lässt und veränderst durch deine Liebe. Danke, dass es nicht unsere Kraft ist, die uns verändert und unser Vermögen und unsere Fähigkeit, sondern dass es deine Fähigkeit ist, dein Erlöserwerk an uns. Und wir möchten uns jetzt echt neu in deine Hand legen. Und ich möchte jeden Einzelnen neu in deine Hand legen, Herr, dass sich nach dir ausstreckt, nach deinem Reich. Ja, dass die Pflanze über uns herauswachsen darf und dass sie groß wird und dass viele wirklich dich erleben, auch durch unser Leben, Herr. Du siehst, wo wir scheitern und wo wir gescheitert sind und du hältst uns nicht vor, sondern du bist der gekommen, einfach wirklich Reich Gottes zu gründen und zu bauen, Herr. Und ja, wir geben dich in unsere Hand, in deine Hand rein und bitte dich, dass du jetzt den Lobpreis verwendest, uns anrührst, jeden persönlich, an die Stelle erinnerst, wo du ins Leben reinsprechen möchtest. Und segne du jetzt einfach die Zeit, Herr. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass dein Geist jetzt hier ist und durch die Reihe geht und wirklich Kraft deiner Veränderung hier ist. Nachhaltige Veränderung, Herr.